Wir haben ja den Predigtext vorhin schon gelesen, als wir den 8. Psalm gebetet haben. Aber ich möchte nochmal den Kernvers vorlesen, um den es jetzt gehen soll. Besonders sozusagen der Brennpunkt für uns heute in diesem Psalm. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, um deiner Bedränger willen, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Gott erinnert uns hier an etwas, das wir so leicht vergessen, auch in der Gemeinde und gerade da. Die Macht unseres Gebets. Ich habe den Titel der Predigt gewählt, die Macht unseres Gebets. Normalerweise hätte man wahrscheinlich geschrieben, die Macht des Gebets. Aber ich wollte damit sagen, nein, es geht nicht um das Gebet im Allgemeinen und Besonderen, sondern die Macht liegt in unserem Gebet. Nicht im Gebet überhaupt, sondern in unserem Gebet. Deinem, meinem. Das scheint mir umso nötiger zu sein, als wir im Moment zwei Dinge beobachten können. Das eine ist, im Kleinen wie im Großen scheint alles durcheinander zu gehen. Eine Katastrophe löst die andere ab. Ich glaube, das haben wir auch gerade so, wenn wir die Nachrichten vom letzten Jahr sehen, vor Augen. Kaum ist das eine zum Ende, wir wissen gar nicht mal, welche Grippe das alles immer war und was. Zum Glück hat der Herr in seiner Gnade seine Hand drüber gehalten und nicht alles, was die Leute geunkt haben, ist am Ende gekommen. Aber es ist viel genug gekommen. Und wir haben ja noch die Bilder auch von Pakistan vor Augen. Und das ist ja nicht nur so, dass es im Fernsehen stattfindet. So mancher muss sagen, auch in meinem Umfeld oder sogar in meinem Leben ist es, als ob da jemand so richtig an den Fundamenten rüttelt. Und ich denke, Hilfe, da kracht ja jetzt alles zusammen. Eigentlich sollte heute Morgen schon das neue Poster hier sein, das hat leider nicht geklappt. Aber nächsten Sonntag, so der Herr will. Und da wird dann draufstehen, eine Aussage Gottes aus dem 75. Psalm. Wenn mein Zeitpunkt gekommen ist, werde ich Recht richten. Wanken wird die Erde und was auf ihr ist. Aber ich halte ihre Säulen fest. Wir sind wohl in der Zeit, in der so vieles wankt und wackelt. Und Gott sagt, da will ich drauf Acht geben. Ich will die Säulen festhalten. Nehmen wir das schon mal mit. Das ist das eine, dass so vieles ins Wanken gerät. Und das andere ist, dass wir zur selben Zeit, ich behaupte mal, wo Gebet nötiger wäre als je, eine verbreitete Gebetsmüdigkeit statt feststellen. Ja. Wie es in unserem Kämmerlein aussieht, das müssen wir mit dem Herrn besprechen. Das weiß ich höchstens von mir und dem Mangel, der dort herrscht. Wenn wir die Gebetsversammlung zum Beispiel nur der Gemeinde oder des Wächtergebets oder des Stadtgebets anschauen, es ist wie wenn eine Müdigkeit auch da ist. Ratet mal, wer da Sandmännchen spielt. Ratet mal, wer da Sandmännchen spielt, bei uns zu Hause oder hier. Schlaft, schlaft. Dann, wenn Gott wollte, dass wir aufstehen im Gebet, geht Sandmännchen rum. Könnte es sein, dass das, was wir als Erschütterung nehmen, eigentlich Weckrufe sind, wo Gott uns wach machen will, dass wir aufstehen zum Gebet, nicht nur für uns, damit wir dann mit heiler Haut davonkommen oder so, sondern weil Gott eine ganze Welt sieht und er fragt sich, wer tritt hier in den Riss? Wer betet für diese Welt? Ja, da fragen wir so, ich bin doch nur einer und das ist ja diese große Welt. Was macht denn mein Gebet für einen Unterschied? Doch, darum soll es heute gehen. Unser Gebet, dein Gebet macht einen Unterschied in der Weltgeschichte. Hier ist von Kindern die Säuglinge, von den Säuglingen die Rede. Wenn die jetzt hier wären, leider sind sie nicht da, ich hätte mich so gefreut, dann hätte ich gesagt, die dürfen heute mal so richtig, ja. Da sagen wir, ja, liebe Zeit, die stören doch höchstens. Nein, sagt Gott, aus diesem Mund der Kinder und Säuglinge habe ich mir eine Macht bereitet. Und die will ich gebrauchen. Und wenn Gott das Gebet, das Seufzen und das Brabbeln der Kinder gebrauchen kann, dann kann er sogar unsere Routinegebete gebrauchen, an die wir manchmal selber schon gar nicht mehr glauben. Lasst uns da nicht zu klein davon denken. Wenn hier von den Kindern und Säuglingen die Rede ist, dann will uns Gott zu erinnern, ihr habt eine Macht. Ihr habt die Macht der Kinder und Säuglinge, aus denen sich Gott eine Macht gründen will. Wir fragen, warum tut Gott nicht da oder da was? Schläft er oder so? Nein, sagt Gott, das Problem ist, dass ihr schlaft. Das sage ich mir auch, Geschwister. Er fordert uns hier auf, gebraucht doch, was euch gegeben ist. Gebraucht die Macht des Gebets. Und er macht uns drei feste Zusagen. Die erste Zusage ist, Gott lässt uns sagen, eure Feinde sind meine Feinde. Eure Feinde sind meine Feinde, sagt Gott hier. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet um deiner Bedränger willen. Da stockt man direkt beim Lesen. Hat denn Gott Bedränger, die ihn sozusagen in die Enge treiben, dass er nicht mehr kann, die ihm Druck machen? Hat Gott Bedränger? Gewiss doch nicht. Es ist etwas anderes, was die Schrift hier sagen will. Dass nämlich unsere Feinde Gottes Feinde sind. Dass er unsere Bedränger zu seinen Bedrängern gemacht hat. Nicht in dem Sinn, dass sie ihn in Bedrängnis bringen, sondern dass er sich an unsere Seite stellt und sagt, du, die, die dich bedrängen, das sind meine Feinde. Und das ist nur etwas ganz Entscheidendes, wenn alles ins Wanken gerät und wenn wir es mit der Angst bekommen, dann sagt uns Gott, wo er steht. Das fragen wir manchmal, Gott, wo bist du jetzt? Und er sagt, pass auf, ich will dir sagen, wo ich stehe. Ich stehe nicht heimlich hinter den Feinden, um zu sagen, das ist jetzt deine Strafe, jetzt kriegst du, was du dir verdient hast. Jetzt musst du deine Suppe auslöffeln, dafür, dass du nie gebetet hast und, was wir alle sagen könnten. Sag du, ich stehe jetzt an deiner Seite und ich stehe mit dir gegen das, was dir an den Hals will. Er steht auch nicht als Zuschauer, sagt er, ich bin nicht Zuschauer. Das denken ja manchmal Leute so, dass sie sagen, Gott ist irgendwie der unbewegte Beweger von allem, der sozusagen in stoischer Ruhe das Weltgeschehen betrachtet und den das letztlich ja nicht kratzt, weil er ja im Himmel ist bekanntlich. Und der höchstens sagt, streng dich mal ein bisschen an, mal sehen, ob du es schaffst. Vielleicht, wie so der Frosch, der in die Milch gefallen ist, strampel, 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 vielleicht schaffst du es am Ende ja doch. Nein, dieser Gott sagt, ich bin mit dir, an deiner Seite, um dich da rauszubringen. Er will, wenn wir im Bedrängnis sind, auf unserer Seite stehen. und unsere Bedränger zu seinen Bedrängern machen. Das ist schlecht für die Bedränger. Würdet ihr das auch sagen? Wenn Gott der Feind der Bedränger wird, das ist ganz schlecht für sie. Aber für uns ist es gut. Wie heißen denn die Feinde, die unsere und doch auch zugleich seine Feinde sind? Lass uns mal die Namen anschauen. Als erstes steht da Bedränger. Manche haben da auch Feinde. Elberfelder hat dieses Wort, das ist auch korrekter. Du hast eine Macht gegründet um deiner Bedränger willen. Ein Bedränger ist jemand, der mich in die Enge treibt, ja? Mich sozusagen gegen die Wand, wo ich sage, ich kann nicht mehr vor und nicht zurück. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ein Bedränger, der mir den Raum nimmt, und aus dem Wort Enge kommt ja unser Wort Angst, das wisst ihr, ne? Enge und Angst. Wenn jemand es im Herzen hat, wird es auch mal eng in der Brust. Und das gilt nur geistlich. Wenn es da draußen eng wird, dann wird es hier drinnen, auch in unserer Seele, ganz schnell eng. Dann kriegen wir es mit der Angst. Und er sagt, ich bin gegen deine Bedränger, sowohl die draußen als auch die drinnen. Ich will dich ins Weite führen und ich will es auch in deinem Herzen weit machen. Wie oft ist es ja in unserem Herzen eng, weil da Verbitterung ist. Weil da Enttäuschung ist, es wird eng. Schrecklich. Aber Gott sagt, ich will dein Herz auch weit machen. Und sie heißen als zweites Widersacher. Da steht dann häufig in den Übersetzungen Feind dafür. Im Englischen gibt es ja ein Wort, das klingt so ähnlich, Fiend. Fiend bedeutet nicht nur Feind, es bedeutet der Teufel oder ein Teufel oder ein Dämon. Und tatsächlich, der Teufel, einer der Namen des Teufels ist Satan. Und was bedeutet Satan? Widersacher. Einer, der sozusagen dagegen arbeitet, der kaputt machen, der zerstören will. Der uns manchmal auch kaputt macht, weil wir sagen, jetzt habe ich gedacht, es geht, und schon wieder ist da einer, der einfach immer dagegen ist. Und Gott sagt, der Widersacher, der ist mein Feind. Schlecht für einen Widersacher, oder? Das glaube ich doch. Und das Letzte ist der Rachgierige. Manche übersetzen Rachsüchtige. Also jetzt geht um jemanden, der Rache nehmen will. Was ist Rache? Rache, so das Wort in der Bibel, kann man so definieren. Rache ist ein Unrecht durch Bestrafung ausgleichen. Ja? Ein Unrecht durch eine Bestrafung ausgleichen. Das ist eigentlich Rache. Da ist also jemand, der sagt mir dann oder dir, in dem, was jetzt abläuft, geschieht dir Recht. Oder in dem, was für eine Gemeinschaft geschieht, kommt jetzt die Rache, die Strafe. Jetzt kriegt ihr, was ihr verdient habt. Jetzt schlüffelst du die Suppe aus. Wisst ihr was? Dieser Rachgierige, der sitzt in unserem Herzen drin. Und der sagt uns dann, wenn üble Dinge geschehen, siehst du, das hast du davon. Jetzt kriegst du's. Und wir müssen ja sagen, naja, Herr, hat er recht. Wir können ihm eigentlich nur Recht geben. Wir haben das Unrecht meinetwegen getan. Und wenn es nachher mit rechten Dingen zuginge, dann müssten wir sagen, ja gut, jetzt ist das, was ich mir leider verdient habe. Das muss ich jetzt eben auslöffeln. Da kann ich nicht anders. Manchmal sogar vorher schon, dass jemand sagt, ich habe so das und das getan, da kommt bestimmt eine Strafe. Ja, der Rachgierige hat recht, das muss man zugeben. Aber Gott, wo steht er? Steht er hinter dem Rachgierigen und sagt, jawohl, jetzt kriegst du's? Nein, er sagt, der Rachgierige ist mein Feind. Er soll nicht bekommen, wozu er eigentlich ein Recht hätte. Ich trete für dich ein. Ist das nicht eine gute Botschaft? Bei all den Dingen, wo wir sagen, Mensch, da habe ich mir eigentlich, da ist noch eine Rechnung in meinem Leben offen und eigentlich müsste ich dafür noch was kriegen. Da sagt Gott, nee, ja, das kriegst du noch, sondern er sagt, halt! Wenn es nach mir geht, soll der Rachgierige hier nicht sein Recht bekommen. Ich trete für dich ein. Ich komme zum Zweiten. Gott will die Feinde zum Schweigen bringen, wenn wir den Mund aufmachen. Okay? Gott will die Feinde zum Schweigen bringen, wenn wir den Mund aufmachen. In dem Psalm heißt es, damit du zum Schweigen bringst den Feind und den Rachgierigen. Elberfelder hat dazu auch eine Anmerkung. Zum Schweigen bringen kann einfach auch heißen, aufhören lassen. Ja, das kann man auch so deuten. Das wünschen wir uns, dass die Feinde einfach aufhörten, dass sie nicht mehr da wären. Und Gott will es schenken zu seiner Zeit. Aber zunächst tut er etwas anderes. Gott bringt sie zum Schweigen. Die Feinde müssen schweigen. Sie dürfen mir nicht länger Angst machen. Das ist ja oft, was sie als erstes tun. Wir wissen das aus der Politik, dass die Feinde Angst machen. Terroristen machen Angst und sagen, wenn ihr nicht den Islam annehmt, dann schicken wir euch ganz viele Terroristen. Sagen sie ja. Oder der dieser aus Iran, ihr wisst schon, ja, der sagt, wenn ihr was tut gegen meine Atombomben, dann schicke ich schon euch vorweg alles Mögliche. Das macht uns Angst. Wir sagen, ja, vielleicht müssen wir doch lieber klein beigeben. Menschen, die Gott auf ihrer Seite haben, die erleben, dass die Feinde schweigen müssen, dass sie hier drin nicht mehr reden dürfen, die darum kühn sind und sagen, ich weiß, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Und wie es dann in einer Strophe dieses Liedes heißt, schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg auf Golgatha. Die begnadigte Gemeinde sagt zu Christi wegen ja. Schweigen müssen die Feinde, auch in uns. Was uns hier nun aufmerken lässt, ist Folgendes, dass Gott sozusagen eine Verbindung herstellt zwischen dem, dass er die Feinde zum Schweigen bringen will und unseren Mund aufmachen. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du dir eine Macht gegründet. Also das gehört irgendwie zusammen. Er benutzt das, was aus dem Mund der Kinder und Säuglinge kommt, um daraus ein Werkzeuggebrauch zu gebrauchen, das unseren Feind zum Schweigen bringt und am Ende auch aufhören lässt. Und was ist, wenn unser Mund zubleibt? Ich glaube, dass Gott gnädig ist, das erlebe ich auch. Und dass er oft in seiner Gnade unserem Mund auftun vorausgeht. Aber wäre es nicht korrekt damit zu rechnen, dass es Dinge gibt, die nehmen ihren Lauf, weil unser Mund zubleibt? Die hätte Gott eigentlich auf dem Herzen. Aber sie geschehen nicht, weil wir unseren Mund nicht auftun. Gott erwartet keine großen Dinge von uns. Wir meinen, wir müssen stark sein, wo wir Männer und so, tüchtig und so, oder die Hausfrauen auch. Kinder und Säuglinge, warum steht das hier? Das sind normalerweise immer nur die Opfer, und zwar die schwächsten Opfer. In der Bibel, ich habe geschaut, wo diese Kombination vorkommt, dass meistens, wenn sozusagen ein ganzes Volk ausgerottet wurde, da hieß, am Ende kamen auch die Kinder und Säuglinge dran. Sozusagen das Allerschwächste, wo man sagt, das kann doch gar nichts, die sind doch höchstens eine Last. Die müssen ja höchstens beschützt werden. Gott sagt, genau die nehme ich. Haben wir da eine Chance? Ich glaube doch, oder? Kreischen können wir doch alle, oder? Nein? Was ist, wenn der Mund zubleibt? Jakobus sagt, ihr habt darum nicht, weil ihr nicht bittet. Er sagt das pauschal, er sagt nicht, ihr könnt Gott manipulieren und könnt da, wenn ihr nur den rechten Lärm, dann macht Gott genau Gott, was ihr euch in den Kopf gesetzt habt, so gewiss nicht. Aber er sagt, passt mal auf. An der Gemeinde, die immer seufzt, es läuft nicht so und es ist schwierig und Anfechtungen und Versuchungen und sagt, die Wurzel ist, ihr bittet nicht. Und im 81. Psalm heißt es, tu deinen Mund weit auf, lass mich ihn füllen. Und da heißt es allerdings anschließend, aber Israel will nicht. Die halten die Zähne geschlossen. Die beißen die Zähne zusammen, sie kämpfen sich durch. Kennen wir das auch? Machen wir auch mal? Wir kämpfen uns durch und Gott sagt, mach doch den Mund auf. Mach doch den Mund auf. Lass mich ihn füllen, dass es in dein Herz reinkommt, dass es in dir weit wird und dann auch zu meiner Zeit draußen. Wenn wir unseren Mund geschlossen halten, schränken wir anscheinend, ich sage das sehr vorsichtig, Gott seinen Aktionsradius ein. Er kann nicht so gegen die Feinde, wie er eigentlich will. Das ist sehr spitz zugedrückt, ausgetragen, aber manchmal darf man das, glaube ich. Wir verschließen die Tür, durch die uns Hilfe kommen sollte. Und das mit dem Mund, das lasst uns mal ganz wörtlich nehmen. Man kann ja fragen, warum hat Gott das so eingerichtet, dass man den Mund aufmachen kann? Kann man das nicht auch alles mit geschlossenem Mund? Wäre eine Möglichkeit, ne? Anscheinend sagt Gott, aus dem Mund, das heißt, wenn der Mund aufgeht. Warum? Ach, ich kann uns das nicht erklären, aber ich kann uns eine Geschichte erzählen. Vielleicht hilft uns ein bisschen. Und wenn ihr zwischendurch lacht, gibt euch das Kraft für den Rest der Predigt, ja? Also, irgendwo auf einer Landstraße in Bayern. Ein junger Forscher Bayer hat probiert, wie weit man das Gaspedal drücken kann und das ging sehr tief. Aber dann kam ein Blaulicht. Stopp. Er wurde geblitzt, er muss anhalten. Und es gibt eine ganz saftige Strafe, einschließlich Führerschein. Er kocht. Kann sich kaum bezähmen, aber er ist noch ein bisschen vor. Er sagt, Sie, Herr Wachtmeister, was wird es jetzt kosten, wenn ich jetzt sagen würde, dass Sie ja Hornochse sind? Und sagt der Wachtmeister, ja, das steht so, mindestens 1.000 Euro kosten. Überlegt und sagt, Sie, Herr Wachtmeister, und wann ich mir das nur denken tät? Naja, dann kann man nichts machen, dann wissen Sie was? Na, denke ich mir's jetzt. Okay? Ihr wisst, was ich damit sagen will? Es macht einen Unterschied, ob wir was denken oder ob wir was sagen. Ich glaube, das ist manchmal auch in unseren Gebeten so. Im Denken bleibt das letztlich unverbindlich. Wenn wir etwas sagen, dann verbinden wir einen Gedanken, einen Wunsch mit unserem ausdrücklichen Willen und wir sagen das Gott und sagen das auch ganz bewusst. Das ist sehr wichtig. Deswegen heißt es ja auch im Blick auf unser Gläubigwerden, wer von Herzen glaubt, wird gerecht und wer mit den Ohren bekennt, wer mit dem Mund bekennt, wird gerettet. Ihr merkt, da kommt wieder beides zusammen. Und es geht darum, dass wir auch die Dinge, die in unserem Herzen sind, aussprechen, indem wir unseren Mund aufmachen. Und da kommt es gar nicht auf die wohlgesetzten Worte an. Der Psalm redet ja von den Kindern und Säuglingen und wie die reden, das wissen wir schon. Am Ende versteht Gott sie besser, als sie das wissen. Und so ist das bei uns auch. Und er benutzt vorzugsweise das schwache Gebet. Ich fürchte, dass wir alle zu gute Beter sind. Und wir meinen, wir müssen das gut machen. Und deswegen beten wir so wenig. Wir können lieber schwache Beter sein, wie Kinder und Säuglinge. Die brabbeln und schreien einfach hintereinander weg. Und Gott versteht sie. Das Dritte nun, das Mittel, womit Gott die Feinde zum Schweigen bringt, ist speziell unser Lobgebet und unser Lobgesang. Jesus Christus hat einmal auf dieses Wort hier im 8. Psalm Bezug genommen. Und zwar, als er den Tempel gereinigt hatte, kamen ja die Abgesonderten. Ihr kennt die Abgesonderten? Das waren die ganz besonders frommen. Ja. Und da waren ja auch die Kinder da, von denen heißt es, sie liefen durch den Tempel, hier, ne? Und dann riefen sie auch noch Halleluja und was sie sonst noch gerufen haben. Und dann kamen die, das können wir uns ja hier in der Gemeinde vorstellen, und sagten, du Jesus, das musst du jetzt verbieten. Du musst hier mal für Ordnung zu sein. Wir wollen eine ordentliche Gemeinde sein. Und Jesus hat dann gesagt, habt ihr nie gelesen, was in der Bibel steht? Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob. Er hat gesagt, die Macht, um die es hier geht, ist unser Lob. Das macht unser Gebet für Gott machtvoll, so dass er es gebrauchen kann, dass es mit Lob gefüllt ist. Und das soll also der wesentliche Inhalt sein. Das ist mehr als ein schönes Lied. Haben wir heute schon Gott gelobt? Wir haben Loblieder gesungen. Aber das ist nicht immer dasselbe, häufig sogar nicht. Es ist gut, dass wir es tun. Aber loben ist noch etwas anderes. Das ist das, wodurch unsere Loblieder Kraft bekommen. Loben bedeutet, dass wir Gott speziell sagen, Vater, das hast du gut gemacht. Oder, Vater, ich verlasse mich darauf, dass du das gut machen wirst. Es wäre eine gute geistliche Übung, Schwestern und Brüder, wenn wir das ruhig einmal eine Weile auch in unseren persönlichen Gebeten üben würden und wirklich so sagen würden, Vater, das und das hast du gut gemacht. Ist doch auch nur vernünftig. Liebe Ehemänner, einmal, wenn ihr euren Frauen sagt, du machst immer alles gut, naja, dann sagen sie, na gut, danke für dieses Pauschallob, man nimmt ja, was man kriegen kann. Aber vielleicht würden sie ja dann sagen, kannst du mir mal sagen, was war denn wirklich gut? Oder wird der liebe, treusorgende Ehemann erst nochmal überlegen, denn da hört's Plappern auf und dann fängt's Denken an. Und dann wird er sagen, ja, weißt du, das hat mich besonders gefreut, das fand ich gut. Und ihr müsst doch zugeben, das hat dann noch ein bisschen anderes Gewicht, oder? Stimmt ihr mir zu? Einmal alle nicken, gut, alles in Ordnung. Ja, das ist doch, und ist es nicht richtig, wenn wir auch nicht gedankenlos sagen, wir loben, preisen oder beten nicht, das ist sicher richtig. Aber kann mir einer von euch sagen, was das heißt? Wir loben, preisen und beten nicht? Ich glaube, die wenigsten, die das sagen, wissen, was das ist. Lass uns doch mal ein bisschen tiefer anfangen und lass uns sagen, Gott, das hast du gut gemacht. Und wenn wir in Schwierigkeiten sagen, Gott, ich glaube und bin gewiss und traue darauf, dass du die Dinge in der Hand hast und dass es nichts und auch das nicht gibt, woraus du nicht etwas Gutes machen wirst. Das ist nämlich Gottes Spezialität, dass er aus Dingen, die kaputt sind, was Schöneres macht, als es gewesen ist. Kann er. Steht ihr? Und er freut sich, wenn wir ihm das Vertrauen bringen und sagen, Gott, ich vertraue darauf, du machst aus dem, was jetzt zerbrochen ist und wo ich gar nicht weiß, wie das weitergeht, in deinen Händen wird das etwas, worüber in Ewigkeit dein Name gelobt wird. Und ich fange schon mal an. Mir kommt vor, als ob hier das große Defizit unserer Zeit liegt. Lass mich einmal an einige Dinge erinnern. Wo haben auch Christen in den letzten Wochen gesagt, Gott, das hast du gut gemacht, dass endlich dieses Öl im Golf von Mexiko gestoppt werden konnte? Wer hat dafür gedankt? Wer hat das gesagt? Halleluja! Das wird im Himmel gesehen, einer von uns. Wunderbar. Ne? Wir haben so viel, wo es ist sicher eine Frage, ob man überhaupt da bohren soll und solche Sachen machen. Davon rede ich jetzt gar nicht. Aber nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist, da war nur ein einziges Anklagen und wo ist der Schuldige? Und niemand hat gesagt, Gott, wie wunderbar. Du hättest das noch lange schief gehen lassen können. Und da hätte noch so viel Öl rauskommen können. Danke, dass du Gnade gegeben hast. Denn wenn du das nicht machst, dann geht's auch wieder schief. Oder ein anderes. Ich will noch gar nicht von der Schweinepest und solchen Dingen reden. Wo hat man die lauten Loblieder gehört? Auch in den Kirchen. Nach einer der schwersten Wirtschaftskrisen der Nachkriegszeit. Innerhalb von wenigen Wochen wir anscheinend mal wieder im Geld schwimmen. Ja, jedenfalls unser Staat. Die einzigen, die sind, wo kriegen wir was ab? Komme ich jetzt gar nicht zu kurz vom Kuchen? Mag sein Recht haben. Aber wo sind die, die sagen, Herr, danke Vater, dass du so viel Gnade gegeben hast. Gott hat mehr Gnade gegeben, als die optimistischen und findigsten Wirtschaftsleute sich haben träumen lassen. Denn niemand hat das vorausgesagt. Stimmt das? So wie auch unsere Wiedervereinigung niemand herausgesagt hat. Das ist denn, ja, das ist da, ach ja, vielleicht wäre unser Wohlstand noch ein bisschen höher geblieben, wenn die Teilung geblieben wäre, sagen manche schon. Steht hier? Wo bleibt es, dass wir sagen, Gott, das hast du gut gemacht und so viel besser, als wir es verdient haben? Und wie oft, wenn wir es recht bedenken, gilt es auch für unser eigenes Leben. Wie oft müssten wir sagen, nach einem nicht passierten Unfall, Gott, wie gut, dass du aufgepasst hast. Oder? Wie gut, dass du aufgepasst hast. Ich habe nämlich nicht aufgepasst. Und wie oft müssten wir sagen, Gott, wie gut, dass aus einer ausweglosen Situation plötzlich etwas geworden ist, wo es wieder weitergeht. Und dass du nicht nachkartest, sondern dass du wirklich einen neuen Anfang schenkst. Gott wartet darauf, dass uns unser Mund das Lob kommt, damit er daraus eine Macht gegen unsere Feinde machen kann. Wie er das macht, können wir in der Bibel lesen bei der Geschichte vom König Josaphat. Er wurde mit seinem kleinen Königreich Juda angegriffen von gleich drei Völkern, mit ihren Heeren, die kamen durch die Wüste Juda, um Jerusalem einzunehmen. Und er sagt dann in einem Gebet, wir sind machtlos vor dieser gewaltigen Menge und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wer kennt das von uns nicht, dass wir schon gesagt haben, Gott, wir sind machtlos und wir wissen auch nicht, was wir tun sollen. Das wird alles nichts, was ich mache. Und dann sagt Gott, wisst ihr was, ich habe eine Idee durch einen Propheten. Stellt die Sänger, den Chor, mit ihren Instrumenten vor dem Heer auf. Und sie sollen dann den Feinden entgegengehen und sollen schon mal singen. Was sollen sie singen? Dankt dem Herrn, denn seine Liebe währt ewig. Und da heißt es, als sie das sangen, und da kriegten sich die drei Feindesgruppen selber in die Wolle und haben sich selber erledigt. Und das Gottesvolk musste hinterher nur noch Beute machen und die Reste wegsammeln. Merkt ihr, Als sie anfing, Gott zu sagen, wer er ist, hat Gott sich dieser Sache angenommen. Zur selben Zeit. So hat Gott aus dem Lob ihres Mundes eine Macht geformt gegen übermächtige Feinde. Den besten Job hatte ja der Chor dabei, ne? Hallo Chorleute, wo seid ihr? Uwe, Herr Lingo, Uschi. Die waren sicherlich ganz dankbar, dass sie vorweggehen durften mit ihren Fiedeln und weiß ich, was sie da hatten. Und alle sagten, nur Mut, der Herr wird schon richten, geht uns mal voraus. Und die dachten, die kommen mit den Schwertern und den Speeren und den Pfeilen. Und wir sind in der ersten Reihe. Ja, die das Lob sagen, sind in der ersten Reihe. Sie machen sich auch verwundbar. Und manchmal tut das weh. Wenn Gott auch zunächst sein Gebet nicht erhört, das kann einen sehr verwunden. Aber das ist die Frage, ob wir in der ersten Reihe sein wollen oder sagen, ich bleibe in der letzten Reihe hinter all denen mit ihren dicken Panzern und wenn der Krieg gewonnen ist, dann komme ich und sage, ich bin auch noch da. Besser ist es, wenn wir in der ersten Reihe sind und sagen, Herr, ich gehe vorweg und ich will dich loben und sagen, dass du es gut machst, auch wenn ich es noch nicht sehe. Das ist der Preis, den wir bezahlen. Dass unser Lob oft gegen das geht, was wir Realität nennen. Dass es also Glauben braucht. Dass wir Dinge sehen, die wir noch nicht sehen können. Solches Loben ist nicht billig. Aber dafür kann man sich was kaufen. Ich sage es jetzt mal ganz platt. Für solches Loben kann sich Gott was kaufen, kann sich Macht kaufen gegen die Feinde. Das ist in Anführungsstrichen gesagt, das wisst ihr. Unser Gebet hat Macht, wenn es erfüllt ist vom Lob Gottes. Beten macht dann wirklich einen Unterschied. Und es geht in zwei Richtungen. Die Feinde müssen als erstes schweigen. Wir erfahren, dass unser Herz vom Frieden Gottes erfüllt wird und nicht von Panik. Wir wissen, trotz gelegentlichen Erschütterungen, die uns immer erreicht, wir werden immer wieder neu vom Frieden Gottes erfüllt. So wie es der Apostel Paulus sagt, der Friede Gottes, der all euer Verstehen übersteigt, der wird eure Herzen und Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Und zu seiner Zeit wird Gott es nicht nur drinnen aufhören lassen, sondern auch draußen. Und spätestens vor seinem Thron werden alle Feinde aufgehört haben. Aber es fängt schon hier an und nicht zu knapp, wenn wir den Mund aufmachen. Amen.